Wasserstoff ist die Kohle der Zukunft. Diese Version entwickelte schon Jules Verne in seinem Roman Die geheimnisvolle Insel. Das ist 175 Jahre her und seitdem hatte dieser Traum immer mal wieder Konjunktur. Mal ging es darum, die Abhängigkeit von ausländischen Rohstofflieferanten zu verringern, mal stand der Einsatz in der Raumfahrt im Vordergrund. Von Klimakrise war zu Jules Vernes Zeiten allerdings noch nicht die Rede. Aber spätestens seit die Erderhitzung immer brutaler zuschlägt und sich die Weltgemeinschaft zum Abschied von fossilen Energien verpflichtet hat, wird immer deutlicher, dass in naher Zukunft kein Weg am Wasserstoff vorbeiführt. Das Problem? Bislang wird der Energieträger zum Großteil mit Strom aus fossilen Quellen produziert. Das führt nicht zu weniger, sondern zu mehr Emissionen. Bei sogenanntem grünen Wasserstoff aus regenerativen Quellen ist das anders. Doch der ist knapp und teuer. Deshalb gehen wir heute der Frage nach, ob Wasserstoff wirklich ein Allheilmittel im Kampf gegen die Klimakrise sein kann und welche Rolle er im Energiemix von morgen spielen sollte. Über den Stand der Diskussion, die Möglichkeiten des Einsatzes und ihre Grenzen reden wir heute mit Ulrike Hinz. Sie arbeitet im Bereich Klima- und Energiepolitik des WWF mit dem Fokus auf den heiß begehrten Stoff mit der chemischen Formel H2. Hallo Ulrike, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Gib doch bitte mal ein wenig Nachhilfe für alle, die im Chemieunterricht nicht so richtig aufgepasst haben.
Genau, sehr gerne. Wasserstoff ist das erste Element im Periodensystem und ein sehr leichtes und geruchsloses Gas. Wenn es einmal fertig ist sozusagen, dann kann man es nicht mehr unterscheiden und kann nicht mehr unterscheiden, wie es produziert wurde. Und das Besondere an Wasserstoff ist auch, wir werden es kaum natürlich vorfinden, weil es sich sehr gerne mit anderen Sachen verbindet.
Okay, dann muss ich dazu sagen, ich habe gelernt, es gibt es doch in natürlicher Form. Das ist nämlich der sogenannte weiße Wasserstoff. Den gibt es irgendwo in Afrika. Also könnte man sich ja vorstellen, okay, baut man halt Wasserstoff ab, so wie man Gas abbaut, aber die Vorräte sind nicht wirklich so groß, dass es sich lohnen würde, oder doch?
Ja, ich glaube, von einigen Firmen und Unternehmen wird es sogar schon als goldener Wasserstoff bezeichnet, was so ein bisschen vielleicht an die Gold Digger Times erinnert, die wir ja auch mal haben. Es gibt sicherlich einen gewissen Anteil von natürlichem Wasserstoff in Kavernen unter der Erde. Wie viel das ist international, ist noch überhaupt nicht bekannt. Einige Unternehmen, gerade die Unternehmen, die aus Bergbau und Förderbranchen kommen, gucken sich gerade an, wie viele Reserven das sein könnten. Nichtsdestotrotz ist es dann die Frage, wie das abgebaut werden kann und wie die Prozesse dafür ablaufen. Das ist alles noch ziemlich unklar.
Das wäre dann auch irgendwo in Afrika weit weg und nicht unbedingt so realistisch. Können wir erstmal einen Haken dran machen? Wasserstoff, weißer Wasserstoff wird zumindest in den nächsten 10 Jahren wahrscheinlich keine große Rolle spielen. Dann gibt es den grünen Wasserstoff. Das ist der, der für uns besonders wichtig ist. Der wird nämlich mit erneuerbaren Energien hergestellt.
Ja. Ganz genau. Grundstoff ist erstmal Wasser, also wir brauchen Wasser als Inputfaktor und dann durch erneuerbaren Strom wird in einem Elektrolyseur durch das sogenannte Elektrolyseverfahren die Atome entsprechend abgespalten, sodass wir Wasserstoff, also H2, gewinnen aus H2O. Das ist ein relativ energieintensiver Prozess und wir brauchen natürlich auch Wasser dazu. Ich glaube, darauf kommen wir nochmal, aber das sollte man nicht außer Acht lassen.
Aber das ist sozusagen das, wo der Fokus wahrscheinlich drauf liegen muss. Das heißt also den Wasserstoff, den wir herstellen mit grünen Energien, damit es einen Beitrag zum Klimaschutz leisten kann. Denn wenn man andere Energieträger einsetzt, also beispielsweise Kohle oder Gas, dann ist es schwarzer oder grauer? Ich weiß gar nicht, grauer Wasserstoff. Und der bringt uns zumindest in Sachen Klimaschutz gar nichts.
Genau, was wir eigentlich erreichen wollen mit dem Einsatz von Wasserstoff, und Wasserstoff ist dabei ein Baustein der Energiewende und der Erreichung unserer Klimaziele, ist die Reduktion von Treibhausgasen insgesamt. Das heißt, wir brauchen auch Wasserstoff, der sehr treibhausgasarm ist. Das ist der grüne Wasserstoff, insbesondere weil er Wasser und erneuerbare Energien nutzt, also grünen Strom, der auch sehr emissionsarm ist. Wenn wir in die konventionelle Herstellung von Wasserstoff reingehen, dann sind wir zum Beispiel beim grauen Wasserstoff, also Wasserstoff, der aus Erdgas gewonnen wird, manchmal auch aus Kohle. Und da liegen wir bei viel höheren Treibhausgasemissionen, weil wir fossile Energieträger nehmen und die aufspalten und dann daraus Wasserstoff gewinnen.
Dann habe ich auch gelesen, und da streiten sich, glaube ich, die Geister so ein bisschen, von sogenanntem blauen Wasserstoff. Der basiert auch auf dem Einsatz von Gas, hat aber sozusagen die Ergänzung, dass man das Gas, was man sozusagen einsetzt,
bei der Produktion von Wasserstoff gleich wieder einfängt und sozusagen dann für CCS, also Einfangen von CO2-Emissionen und dann quasi speichert, dass das dann die Idee ist. Auch das eine eher umstrittene Technik, aber das ist ja auch ein Ansatz, der durchaus diskutiert wird, oder?
Ja, genau wie du sagst. Also beim blauen Wasserstoff reden wir erstmal von grauem Wasserstoff, also der durch Dampfreformierung aus Erdgas gewonnen wird. Und der Unterschied ist aber, wie du schon gesagt hast, dass das CO2, was dabei entsteht, aufgefangen wird und abgespeichert werden soll. Also über sogenanntes CCS, Carbon Capture and Storage. Da sind die Berechnungen der Treibhausgasemissionen noch sehr unterschiedlich, weil wir hier insbesondere das Problem haben, dass wir auf Methan setzen, also Erdgas, was an sich ja schon ein viel potenteres Treibhausgas als CO2 ist. Und in den Herstellungsmethoden von Erdgas oftmals die Vorkettenemissionen nicht richtig berechnet werden, beziehungsweise sehr schwierig ist, dieses Monitoring überhaupt stattfinden zu lassen. Also wir wissen oft nicht ganz genau, wie viele Vorkettenemissionen denn da eigentlich drin sind. Deswegen ist die Berechnung der Treibhausgasemissionen am Ende auch relativ schwierig. Eine weitere Herausforderung ist das CCS. CCS, also Carbon Capture and Storage, ist generell eine Technik, die wir wahrscheinlich brauchen, um nicht vermeidbare Emissionen letzten Endes ausgleichen zu können, also um auf Netto Null zu kommen, was ja unser Ziel ist, dass wir unsere Treibhausgasemissionen wirklich sehr reduzieren und netto null am Endeffekt haben. Aber die Abscheidungsrate ist heutzutage noch ein Problem und tatsächlich die Durchführung und die Speicherung der Emissionen über Jahrhunderte hinweg.
Ja, es ist natürlich auch sehr, sehr umstritten und die Lagerstätten sind wahrscheinlich unter Meer auch. Da muss man wieder an Infrastruktur denken. Das heißt, wie kommt das abgeschiedene CO2 dann überhaupt dorthin an die möglichen Lagerstätten? An Land gibt es auch welche. Also von daher mindestens schwierig. Und sozusagen dieser blaue Wasserstoff ist natürlich dann eben auch genau mit diesen Fragestellungen, mit diesen Risiken verbunden.
Genau, für uns ist deswegen wichtig, dass wir CCS dort, wo wir es wirklich brauchen, anwenden. Das ist in Ordnung, aber sozusagen nicht flächendeckend einsetzen wollen, damit wir eben auch diese Lagerstätten nicht international überall aufbauen wollen. Plus blauer Wasserstoff nutzt eben immer noch Erdgas. Also das heißt, man kann damit auch in Stranded Assets, das heißt Infrastrukturen reinlaufen, die sich irgendwann nicht mehr lohnen und irgendwann eigentlich wieder zurückgebaut werden müssten. Und fragwürdig ist auch, inwiefern die Gasfelder denn überhaupt vorhanden sind. Also was wir ja eigentlich nicht wollen, ist, dass wir mehr Gasfelder noch öffnen und mehr Gas fördern, als es eigentlich notwendig ist und vorgesehen ist, in unserer Transition hin zum Gasausstieg und zum fossilen Ausstieg.
Also wir heißt der WWF, möchte das nicht. Die Bundesregierung, wie sieht die das?
Ja, gute Frage. Wir, aber eigentlich die ganze Welt. Also eigentlich haben wir auf der Welt gesagt, wir brauchen einen Ausstieg aus fossilen Energien. Und da passt es ja eigentlich nicht dazu, dass man mehr fossile Energien erstmal nutzt.
Okay, dann gibt's noch die türkise Form. Das ist so ähnlich wie der blaue Wasserstoff. Also da würde man dann aus dem abgeschiedenen CO2, glaube ich, dann andere Produkte sozusagen kreieren. Das ist aber eine ähnliche Thematik wie auch bei dem CCS, wenn ich es richtig verstanden habe.
Ja, genau. Das ist nochmal eine andere Technik, die da angewandt wird. Statt der Dampfreformierung geht es da um ein Pyrolyseverfahren, also um ein Verfahren, was in der Lage ist, CH4, also Erdgas, Methan in einem sehr hohen Temperaturprozess zu zerteilen, und zwar in CO, also in festen Kohlenstoff und eben Wasserstoff. Aber auch hier beruht es eben weiterhin auf fossilen Energieträgern.
Man könnte ihn auch mit Atomkraft herstellen, dann wäre er pink, aber da sind die Risiken in anderen Bereichen eben so hoch, dass man darauf dann wohl doch eher verzichten sollte. Wir setzen voll auf den grünen Wasserstoff. Wir brauchen damit auch mehr erneuerbare Energien. Das heißt, die Nutzung von Wasserstoff in größerem Ausmaß geht nur, wenn wir auch mehr erneuerbare Energien tatsächlich erzeugen.
Ja, absolut. Und das ist eine Grundvoraussetzung für die Produktion von grünem Wasserstoff auch und für die Nutzung von Wasserstoff als einen Baustein, um zu dekarbonisieren und defossilisieren. Also wirklich, Wasserstoff ist ein Baustein, aber immer Voraussetzung dafür ist der Ausbau der erneuerbaren Energien.
Aber es ist nicht unbedingt schlau, weil er in der Erzeugung eben auch relativ energieintensiv ist. Das heißt, man muss sehr viel Energie reinstecken, um hinterher bisschen weniger Energie halt rauszukriegen.
Wasserstoff ist relativ vielfältig einsetzbar sogar. Du hattest gerade schon den Wirkungsgrad angesprochen, der ist bei der Elektrolyse so um die 70%. Das heißt, 30% des Energiegehaltes geht verloren über den Prozess. Und genau deswegen ist es auch ganz richtig, den dann effizient einzusetzen.
Man kann es auch nicht unendlich lange speichern, oder? Wasserstoff, das wird irgendwie weniger.
Genau, ich kann da vielleicht nochmal reingehen. Also Wasserstoff ist relativ vielfältig anwendbar. Auf der einen Seite ist er ein Energieträger, das heißt, er kann auch verbrannt werden und kann dadurch relativ ähnlich wie Erdgas oder andere Energieträger reagieren. Er ist auch eine Ressource, also insbesondere im Chemiebereich setzen wir auf Kohlenwasserstoffe, um alles Mögliche zu produzieren eigentlich. Alle möglichen Grundchemikalien für Plastiken, für Schaumstoffe, für Isolierungsmaterialien etc. Das heißt, da ist Wasserstoff wirklich eine Ressource, die dann als gebundenes Element sozusagen weiterverwertet werden kann in verschiedenen Produkten und, wie du ganz richtig sagst, auch als Speicher. Also wir können auch Wasserstoff nutzen, um zum Beispiel überschüssigen Strom aus erneuerbaren Energien zu speichern und dann zu anderen Zeiten wieder rück zu verstromen, also wieder entsprechend ins Stromnetz einzuspeisen. Das muss man dann machen, wenn es effizient ist, beziehungsweise wenn der Markt die entsprechenden Preissignale gibt, weil da ist es natürlich besonders mit Energieverlusten verbunden. Vielleicht dann nochmal ganz interessant, also wir haben ja schon eine Wasserstoffwirtschaft, so ganz neu ist das nicht, sie ist nur noch nicht grün und wird dafür noch nicht verwendet insgesamt, aber 98 oder ein bisschen über 98% des Wasserstoffs, den wir heute auf der Welt verwenden, der ist noch fossil.
98%, okay, da bleibt also noch einiges zu tun. Also es geht zum einen darum, diesen 98% zu begrünen und zweitens den Einsatz von Wasserstoff zu verstärken oder zu multiplizieren, vermute ich mal, weil es natürlich schon Bereiche gibt, wo es durchaus sinnvoll sein könnte, auf Wasserstoff zu setzen. Darauf kommen wir jetzt vielleicht mal gleich. Also es wird ja für alle möglichen Einsatzgebiete diskutiert. Chemieindustrie, klar. Stahlindustrie, habe ich gelesen, ist das wichtigste Einsatzgebiet, weil da kann man nicht mit anderen Energieträgern Kohle und Gas so unmittelbar ersetzen. Ist das richtig?
Genau, bei der Stahlindustrie haben wir einen richtigen Switch sozusagen von Technologien. Und zwar, was wir heutzutage machen, ist, dass wir 70% des Stahls in Hochöfen herstellen. Dazu wird vor allem Koks, also Kohle, also CO2 genutzt. Und deswegen ist dieser Prozess heutzutage sehr, sehr, sehr CO2-intensiv. Vielleicht auch interessant, die weltweiten Emissionen von der Stahlproduktion alleine sind 8% der weltweiten Emissionen fallen auf Stahl. Und auch die deutschen Emissionen zufälligerweise sind auch 8%. Also unsere gesamtdeutschen Emissionen stammen aus der Stahlproduktion. Das heißt, hier haben wir auch wirklich einen riesigen Hebel, wenn wir das umstellen können.
Das ist natürlich schon ein ganz schöner Brocken, würde ich mal sagen. Das wird ja wahrscheinlich, wenn man da nicht schnell vorankommt, auch eher mehr werden, weil wir ja die Emissionen generell zurückfahren. Und das Ziel ist, glaube ich, bis 2045 oder auf europäischer Ebene bis 2050 CO2-neutral zu werden, also gar keine Emissionen mehr zu haben. Und dann ist natürlich dieser 8%-Brocken schon ein ganz schön großer, den man nicht mal so unmittelbar durch Energieeinsparung oder erneuerbare Energien ersetzen kann. Da ist wahrscheinlich der Bereich, wo die Musik spielt.
Ja, ganz genau. Und deswegen ist das Potenzial in der Stahlindustrie auch so interessant. Indem wir die Hochöfen ersetzen können durch Direktreduktionsanlagen, eliminieren wir sozusagen fast diesen gesamten Kohleanteil, der in der Produktion stattfindet. Und im Direktofen wird dann Wasserstoff eingesetzt zur Stahlherstellung. Das heißt, wir haben da die Möglichkeit, bis zu 90% der Emissionen tatsächlich einzusparen.
Macht man das jetzt schon? Gibt es schon solche Stahlwerke, wo Wasserstoff tatsächlich anstelle von Koks eingesetzt wird? Oder gibt es das nur als Versuchsanlagen sozusagen?
Ja, in der Primärroute, also wo wirklich Stahl neu erzeugt wird, gibt es, glaube ich, im großen Maßstab noch nicht, weil es auch wahnsinnig kapitalintensiv ist und auch betriebskostenintensiv, weil Wasserstoff, insbesondere grüner Wasserstoff, auch heutzutage noch sehr, sehr teuer ist und auch fast noch gar nicht vorhanden. Also wir reden ja auch immer über ein bisschen über eine Industrie, die gerade in den Kinderschuhen steckt sozusagen und die es gar nicht im großen Format schon gibt. Das heißt, es gibt so Versuchsanlagen und kleine Pilotanlagen, aber es gibt noch keine großen Anlagen. Da sind die Unternehmen jetzt gerade in der Vorbereitung, sich zu überlegen, wann kann man denn so viel Geld in die Hand nehmen, dass sich eine Transition tatsächlich auch lohnt.
Ja, da ist wahrscheinlich dann auch der Staat gefordert. Ich habe irgendwo was gelesen, 9 Milliarden wollen sie in die Hand nehmen zur Förderung der Wasserstoffwirtschaft. Und ist die Frage, wie setzt man die ein? Die kann ich ja der Stahlindustrie geben oder ich kann sie auch der Automobilindustrie geben, weil für die Entwicklung von Wasserstoffmotoren oder sowas wäre ja auch denkbar. Was würdest du sagen, wenn du dieses Geld ausgeben müsstest?
Ich glaube, da ist es total wichtig, dass man so einen guten Mix an Maßnahmen letzten Endes erreicht. Und weil wir ja wirklich über eine Wirtschaft reden, die es noch gar nicht gibt, es ist auch wichtig, an allen Enden der Wertschöpfungskette anzusetzen. Also das heißt, wir müssen sowohl die Produktion subventionieren und anreizen, wir müssen aber auch dafür sorgen, dass es eine entsprechende Transport- und Infrastruktur gibt, also dass auch tatsächlich Wasserstoff von A nach B kommen kann, egal ob das jetzt innerhalb eines Bundeslandes ist, innerhalb von Deutschland oder auch international bei uns ankommen kann als Importe und verteilt werden kann zu den Abnehmern. Und wir müssen auch die Abnehmer entsprechend unterstützen, weil die vor einem riesengroßen Risiko stehen und auch wahnsinnig viel Geld in die Hand nehmen müssen, um einerseits die Anlagen auszutauschen, was sehr kapitalintensiv ist, und wie ich schon angesprochen habe, die Betriebskosten zu zahlen, also die erstmal Mehrkosten, die auch mit grünem Wasserstoff einhergehen.
Wasserstoff gilt ja so ein bisschen als Patentrezept, kommt auch in ganz anderen Bereichen sozusagen immer wieder in der Diskussion vor. Wir hatten zuletzt den Streit um die Wärmepumpe und dann hieß es, ja, nee, ganz so machen wir es nicht. Und die neuen Anlagen, wenn man sie denn umstellen könnte von Gas auf Wasserstoff, dann muss das doch auch zukunftsfähig sein. Aber wenn ich das richtig verstanden habe oder zumindest unsere Position richtig sehe, macht es überhaupt keinen Sinn, Wasserstoff in den privaten Gebäudeheizungen einzusetzen. Oder habe ich das falsch verstanden?
Ja, also vielleicht unser Grundprinzip ist, man sollte es dort einsetzen, wo es effizient ist, beziehungsweise man sollte immer dort die effizienteste Lösung wählen, die vorhanden ist. Ganz grob ist eine Faustregel, dass man erst direkt elektrifiziert, bevor man Wasserstoff einsetzt. Wir hatten ja schon über den Wirkungsgradverlust gesprochen, weil ja 30% des Wasserstoffs oder der Energie erstmal verloren gehen auf diesem Weg. Im Spezifischen jetzt im Gebäudesektor ist es so, dass wir auch die Möglichkeit der Wärmepumpe haben, was in den meisten Gebäuden oder zumindest vielen Gebäuden auch wirklich möglich ist. Und mit einer Wärmepumpe haben wir eine Effizienz von bis zu 270% der Energie, die da ist, weil das über Wärmetauschprozesse entsprechend funktionieren kann, dass wir die Effizienz sogar steigern und die über 100% ist. Wenn wir eine Wasserstoffheizung im Gebäude einsetzen, dann haben wir erstmal natürlich die Effizienzverluste durch die Umwandlung von Strom in Wasserstoff und dann nochmal das Verbrennen im Gebäude. Das heißt, da sind wir bei einer sehr niedrigen Effizienz dann am Ende, die auch sehr teuer wird.
Was ist mit Fernwärme? Wenn man sagt, also man hat so ein Blockheizkraftwerk, was jetzt vielleicht mit Gas betrieben wird, macht das mehr Sinn, wenn man da Wasserstoff einsetzen würde oder eher auch nicht?
Also es ist auf jeden Fall effizienter, als wenn man das beim Konsumenten zu Hause macht, also in jedem Haus einsetzt. Aber auch da muss man gucken, welche Alternativen man zur Verfügung hat. Also ob sich da auch Großwärmepumpen etc. anbieten würden, ob man Wärme zum Beispiel von Serverfarmen nutzen kann. Also da gibt es ganz viele verschiedene coole Ideen, welche integrierten Lösungen.
Ein anderer Bereich, wie ist es mit Flugverkehr? Ist das auch wasserstoffgebunden denkbar? Weil auch da wird ja immer mal wieder diskutiert, was kann man denn da an Emissionsreduktionen hinkriegen und wie?
Genau, also generell gibt es dann einige Sektoren, wie auch zum Beispiel den Flugsektor, wo wir aktuell keine bessere Möglichkeit haben, als Wasserstoff zu verwenden. Es gibt so ein bisschen ja Elektroflugzeuge oder so, aber die können nicht über besonders weite Distanzen und auch nicht besonders schwer sein. Das heißt, für so eine Boeing oder so ist das nicht besonders denkbar. Das heißt, genau dort kommt dann wieder Wasserstoff zu tragen, wo wir keine anderen Möglichkeiten haben. Und Wasserstoff zum Beispiel ist auch ein Ausgangsstoff für E-Fuels, also für Sustainable Aviation Fuels, wo dann letzten Endes zum Beispiel durch Direct Air Capture, also wenn man CO2 aus der Luft gewinnt, mit Wasserstoff und Kohlenstoff E-Fuels hergestellt werden kann, also synthetische Kraftstoffe.
Wasserstoff, den verbrenne ich aber nicht im Flugzeug direkt, so wie das früher war, sondern ich nehme Wasserstoff, pack da Kohlenstoff dazu, glaube ich, und dann habe ich sozusagen synthetische Kraftstoffe, die kann ich dann in dem Motor normal einsetzen. Oder sind das auch Elektromotoren oder wie muss man sich das vorstellen?
Genau, die synthetischen Kraftstoffe haben dann relativ dieselben Eigenschaften wie heute die fossilen Kraftstoffe. Das heißt, die können in den bestehenden Motoren und bestehenden Anlagen, also Flugzeugen, eingesetzt werden. Und da sind wir auch schon so ein bisschen bei dem Thema Derivate, weil wenn wir uns um Wasserstoff drehen und über Wasserstoff reden, geht es eigentlich um Wasserstoff, aber auch über seine Derivate, also was man danach mit Wasserstoff machen kann.
Okay, das sind diese E-Fuels, das heißt, die Motoren sind dann quasi noch Verbrennungsmotoren und statt Benzin oder Kerosin kippt man dann eben Wasserstoff oder Wasserstoffderivate in den Tank.
Genau, und bei E-Fuels ist es dann so, wie du sagst, das ist ein Verbrennungsmotor, da wird was verbrannt, da wird auch was verbrannt, wo CO2 drin ist, also da kommt auch CO2 am Ende wieder raus.
Also es ist neutral sozusagen, das, was man vorher reinsteckt, kommt hinten wieder raus.
Ja, das kommt auf die Kohlenstoffquelle an.
Ja, gut, davon natürlich sowieso. Genau. Davon müssen wir sowieso ausgehen. Ich möchte noch kurz auch noch auf die Autos eingehen, weil auch das war ja vor nicht allzu langer Zeit ein großer Traum, wahrscheinlich auch ein Traum, der sich ausgeträumt hat, dass man tatsächlich auch PKWs umstellt auf Wasserstoffantrieb. Da gibt es dann zwei Methoden, entweder die Direktverbrennung, das heißt, wie ein gasbetriebenes Auto betreibt, also mit einem Verbrennungsmotor und aus dem Auspuff kommt dann Wasser, oder dass man quasi eine Brennstoffzelle einsetzt, die dann Wasserstoff wieder in Strom umwandelt, dann hätte man ein Elektroauto, was mit Wasserstoff betrieben würde, ist aber, wenn ich es richtig verstanden habe, viel, viel, viel zu teuer und zu aufwendig und das haben inzwischen wohl auch die meisten Autohersteller verstanden und setzen auf diese Technik nicht mehr.
genau wie du sagst, wir haben die Brennstoffzelle und wenn du nochmal von der Effizienz ausgehst, letzten Endes von Strom in einem Elektroauto ungefähr, würdest du 70% der Energie des Stroms umsetzen können in mechanische Energie, also wie es dann wirklich vorankommt. Wenn du die Brennstoffzelle nimmst und dann entweder Wasserstoff direkt verbrennst oder E-Fuel sogar nimmst, im Nachhinein bist du bei einer Effizienz von 26% oder 13% ungefähr umgerechnet. Das heißt, man kann sich überlegen, wenn Strom dein Input-Faktor ist mit einem gewissen Preis, dann ist man natürlich irgendwie relativ teuer dran, wenn man das über Wasserstoff oder E-Fuels letzten Endes macht. Das heißt, es ist einfach relativ ineffizient, auch wenn es eine sehr schöne technologische Erfindung ist. Das kann ich schon auch gut verstehen. Aber es geht letzten Endes zu Lasten des Gesamtsystems, weil einerseits, wie du ja auch schon gesagt hast, Wasserstoff ist knapp und wir sollten ihn wirklich dafür einsetzen, wo wir ihn echt brauchen zur Reduktion von Emissionen, Dekarbonisierung und Defossilisierung, also um von Fossilen wegzukommen. Und es ist letzten Endes auch teurer als Alternativmaßnahmen, also die Elektromobilität.
Wasserstoff ist knapp, wird hergestellt in Fabriken, Elektrolysefabriken. Wie muss man sich das vorstellen? Also du hast gesagt, 98% des bislang hergestellten Wasserstoffes ist schwarz oder grau, also fossil hergestellt. Wie sieht denn so eine Wasserstofffabrik aus? Ist es irgendwie so drei Container übereinander gestapelt, wo man irgendwie links läuft Wasser rein und rechts läuft Sauerstoff und Wasserstoff wieder raus? Oder sind das so, weiß nicht, so groß wie ein Kohlekraftwerk? Wie muss man sich das vorstellen? Und wie viel von solchen Dingern bräuchten wir denn eigentlich?
Ja, also du sprichst es gerade an, links läuft Wasser raus, dann rechts wieder Wasserstoff. Die schematischen Darstellungen sind ungefähr ähnlich, nur dass man noch eine Anode und Kathode hat, wo entsprechend dann die Elektronen aufgespalten werden. Aber genau, du hast es auch schon angesprochen, so Stacks gibt es auch. Also es gibt Elektrolyse-Stacks, das sind sozusagen einfach Container oder Blocks, wo Elektrolyse dann auch bedarfsgerecht aufgespalten bzw. angebaut werden kann.
Ach, dann könnte so ein Stahlwerk doch einfach dann nebenan, hat sie dann so seine eigene Wasserstofffabrik dabei.
Wenn es da Erneuerbare gibt, dann auf jeden Fall. Dann wäre es praktisch, genau. An einem Standort wäre das praktisch, wenn man das so verteilen könnte. Muss man schauen, wie die Realität aussieht. Aber ganz genau, also es gibt Elektrolyseure, nennen sich diese Anlagen, die man dazu braucht. Die werden hergestellt von einigen Firmen der Welt, jetzt unter anderem schon. Es gibt immer so ein Technology Readiness Level, also wie weit sind wir in der technologischen Entwicklung. Da sind wir jetzt bei 7 bis 9. 9 ist das Höchste, also heißt wirklich, kann in die Massenproduktion gehen. Da sind wir angelangt für viele Formen der Elektrolyse. Wir sind aber noch nicht so weit, dass wir so riesengroßen Anlagen haben, wie wir das wahrscheinlich in Zukunft sehen werden. Also wir sind sehr weit. Ich glaube, Elektrolyseure haben sowas wie jetzt so ein bisschen mehr als 100 Megawatt in der Größenordnung ungefähr. Das werden wahrscheinlich auch die sein, die zuerst aufgebaut werden. Aber es kann schon sein, dass wir auch noch größere Elektrolyseure sehen werden, beziehungsweise dann auch eben dieses modulare System mit den Stacks.
Gut, was auch relativ klar ist, und ich glaube, darüber müssen wir auch reden, dass wir in Deutschland wahrscheinlich nicht genug erneuerbare Energien erzeugen können, um den Bedarf, unseren eigenen Bedarf an Wasserstoff zu decken. Ich habe mir euer Positionspapier zum Thema Wasserstoff angeguckt, da wird irgendwie eine Zahl genannt, von Agora Energie ist die ermittelt worden und da kam, wenn ich mich recht erinnere, raus, da müsste man quasi die gesamte Produktion von erneuerbaren Energie in Deutschland dafür aufwenden, um ausreichend Wasserstoff zu produzieren und wir brauchen natürlich die erneuerbaren Energien oder die Stromerzeugung auch für andere Bereiche. Das heißt, um Umkehrschluss, nicht aller Wasserstoff wird in Deutschland erzeugt werden können. 50-70%, sagt die Bundesregierung, muss aus dem Ausland kommen.
Ja, genau. Also wir sind als Deutschland erstmal grundlegend ein Energieimportland. Das bezieht sich jetzt auch auf Strom, aber insbesondere auch auf Kraftstoffe, also Öl und Gas etc. Und das werden wir auch in Zukunft bleiben. Also wir werden wahrscheinlich nicht in der Lage sein, unseren eigenen Strom- und Energiebedarf selbst zu decken. Dazu kommt, dass wir eine generelle Elektrifizierung sehen. Also das heißt, um andere Sektoren CO2-arm zu gestalten, wächst erneuerbarer Strom sozusagen in die anderen Sektoren mit rein, wird aber auch zur Produktion von Wasserstoff gesehen. Also das heißt, unser Strombedarf wird vermutlich das 4-, 5-, 6-, 7-fache in ein paar Jahrzehnten umfassen. Also da haben wir selbst noch ganz schön viel zu tun mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien. Auch für unsere eigene Wasserstoffproduktion, das ist natürlich dann gut, weil man Transportkosten auch spart und da einhergehen natürlich auch wieder Emissionen, wenn man nicht so lange Transportwege hat. Nichtsdestotrotz werden wir viel importieren müssen. Wie du schon gesagt hast, die nationale Wasserstoffstrategie der Bundesregierung besagt aktuell 50-70%. Und dafür sind stabile und starke und auch diversifizierte Wasserstoffpartnerschaften notwendig und Energiepartnerschaften.
Wobei 50-70% ist ja auch ziemlich über den dicken Daumen, würde ich mal sagen. Das macht vielleicht auch ein bisschen deutlich, dass in dem Bereich noch ziemlich viel Bewegung auch ein Stück weit ist. Ich glaube, Man hat inzwischen Verträge abgeschlossen mit 30 Ländern. Das reicht von Chile, Namibia, Kanada. Aber bis man so weit geht, wird man wahrscheinlich erstmal in Europa anfangen. Das heißt, Wasserstoff importieren, weiß nicht, aus Norwegen und vielleicht der Iberischen Halbinsel. Wie macht man das dann eigentlich? Macht man da Pipelines oder nutzt man Gaspipelines oder gibt's da LKWs, die das transportieren? Wie muss man sich sowas vorstellen?
Ja, es ist ein Mix. Also es ist ein Mix aus europäischen Importen, aber auch aus internationalen Importen. Da kann ich gleich nochmal drauf eingehen. Und je nachdem, wie weit die weg sind, entscheidet sich, welche Transportinfrastruktur wir nutzen. Pipelines sind im Allgemeinen die kostengünstigste und beste Option. Das geht aber nur bis zum gewissen Grad. Also so 2000 Kilometer kriegen wir wahrscheinlich noch hin. Spanien etc. Frankreich ist noch drin. Aber wenn es dann nach Südafrika oder Chile geht oder so, sind Pipelines natürlich raus. Das wäre ein bisschen zu schwierig. Und dann müssen wir schauen, wie wir Wasserstoff sonst noch transportieren können. Wenn es von weiter weg kommt, dann könnte man, wie es jetzt auch der Fall ist, über Derivate gehen, also zum Beispiel über Methanol oder Ammoniak, wo Wasserstoff entsprechend auch drin ist und was in einigen Industrien dann auch direkt genutzt werden kann.
Das würde dann wahrscheinlich mit solchen Tankschiffen kommen. Dann hätte man wieder diese LNG-Terminals, die könnte man dann weiter nutzen, die ja auch nicht gerade unumstritten sind.
Ja, genau, die sind nicht unumstritten. So ein bisschen das Credo ist aber, dass die H2-ready sind. Das ist ein Begriff, der sehr, sehr oft genannt wird, also Wasserstoff-ready sozusagen, der aber leider nicht oft definiert wird. Also was dann tatsächlich Wasserstoff-ready ist oder nicht, sollte eigentlich festgelegt werden, damit man dann auch die Garantie hat, dass man nicht nochmal dieselben Investitionskosten in die Hand nimmt und das quasi komplett umbaut, sondern dass es wirklich von vornherein auch schon Wasserstoff-ready gedacht wird. Genau, und ansonsten, du hattest noch Transport in Deutschland und in Europa angesprochen. Wir haben jetzt gerade das Kernnetz, also das Wasserstoffkernnetz ist da sozusagen das große Thema. Der erste Entwurf wurde eingereicht, da wurde in einem sehr langen Prozess evaluiert, wo sind die Industriezentren, wo könnten Produktionsstandorte sein etc., um dann festzulegen, wo die Pipelines die größten verlaufen sollen, erstmal in den 30er Jahren, damit so eine gewisse Sicherheit auch bei den Marktakteuren aufkommt. Ah ja, okay, ich werde in Zukunft wahrscheinlich Wasserstoff bekommen können. Das ist ja ganz wichtig, damit da irgendwelche Investitionen.
Ich war davon ausgegangen, dass man auch das alte Gasnetz sozusagen nutzen kann oder dass man sogar, das kann ich mir jetzt wieder nicht so richtig vorstellen, dass man sozusagen gleichzeitig Erdgas und Wasserstoff durch diese Rohre da transportieren kann.
Ja, genau. Du hast es schon gesagt, gerade auf Übertragungs-, also Fernleitungsebene ist das Thema sehr, sehr wichtig. Welche bestehenden Infrastrukturen können wir umnutzen und umrüsten? Natürlich auch, um Kosten zu sparen. Und generell wollen wir von Erdgas irgendwann weg. Insofern sollten die natürlich auch nicht ganz wegfallen, sondern wo es geht. Und wenn es sinnvoll ist, bedarfsgerecht umgerüstet werden. In dem Kernnetzentwurf sind, glaube ich, 60% Umrüstung, meine ich, drin. Das kommt dann immer so ein bisschen darauf an, wie genau die beschaffen sind, wie genau das Material ist, wie die Valves gestaltet sind, also welche technischen Geräte und Anlagen dann auch nachgerüstet werden müssen.
Ich möchte mal zurückkommen mit dem Import von Wasserstoff sozusagen aus Ländern, die weiter weg liegen. Ein bisschen habe ich so den Eindruck, natürlich auch damit die Diskussion, die wir schon in anderen Bereichen haben, dass wir zum Beispiel unsere Wirtschaft ja nachhaltiger machen, aber möglicherweise auch auf Kosten von Drittländern, so ähnlich wie es beim, was weiß ich, Import von Palmöl oder Biosprit ist, dass das da auch passieren könnte. Denn was man ja auch braucht für die Erzeugung von Wasserstoff, ist nicht nur erneuerbare Energien, sondern auch Wasser. Und Wasser ist ja zum Beispiel gerade in Nordafrika, was ja auch da diskutiert ist, eher knapp. Das heißt, wir würden dann Wasserstoff produzieren, den wir hier verbraten und den Leuten vor Ort würde dann möglicherweise das Wasser fehlen. Ist das eine reale Gefahr oder mache ich mir da unnötig Sorgen?
Ja, das ist ein sehr guter Punkt, den du auch ansprichst in den Partnerschaften und Import- und Exportbeziehungen. Wenn es um Wasser geht, dann reden wir natürlich oft über Länder, die sehr arid sind, also wo nicht viele Wasserreservoirs vorhanden sind und Wasserkapazitäten. Da geht es natürlich auch darum, entsprechend Wasserkapazitäten nicht der Bevölkerung oder der Industrie oder der Landwirtschaft vor Ort wegzunehmen letzten Endes. Ein ganz wichtiger Aspekt bei den internationalen Partnerschaften ist, dass wir auch auf Entwicklungszusammenarbeit und auch auf Wertschöpfung vor Ort Wert legen. Also da spielen ganz, ganz verschiedene Kriterien mit rein. Ich spreche immer sehr gerne von Nachhaltigkeitskriterien, also sozusagen Produktionskriterien von Wasserstoff, die dann auch den Nachhaltigkeitskriterien entsprechen sollten. Das ist dann viel ökologisch, sozial und wirtschaftlich aufgeteilt. Ökologisch ist es genauso was wie Wasser, dass wir schauen, dass das keine negativen Auswirkungen auf den Wasserhaushalt hat. Auch wir nutzen Süßwasser in der Elektrolyse. Vielleicht erstmal so als Hausnummer: für 1 Kilogramm Wasserstoff brauchen wir 9 bis 10 Liter Wasser als Ressource sozusagen, als Inputfaktor, und dann ungefähr nochmal genau so viel, es kommt ein bisschen auf die Prozesse an, für Kühlwasser, für andere Prozesse etc. dahinterliegend.
Gut, aber da kann ich mir jetzt nicht so richtig was drunter vorstellen, wenn ich ehrlich bin, weil da gibt es natürlich diese Zahlen vom Wasserfußabdruck, auf eine Tasse Kaffee kommt dann auch 150 Liter Wasser, die irgendwo anders anfällt. Das Wasser ist ja nicht weg, ist nur woanders.
Ja, es ist ein Wasserstoff. Also insofern
an der Stelle. Genau, und den Wasserstoff verbrenne ich und dann kommt das Wasser wieder irgendwo, irgendwo wieder raus, oder?
Im globalen System, genau, hast recht. Was wir versuchen dann natürlich ist auch Salzwasser, also Ozeanwasser etc. zu nutzen und über Entsalzungsanlagen entsprechend Wasser herzustellen. Gut ist, wenn man in Partnerschaften oder in Projekten etablieren kann, dass man nicht nur für den eigenen Nutzen da ist, sondern auch Co-Benefits schafft. Also ein bisschen Stichwort, was können wir eigentlich für Synergien schaffen? Und am besten ist, wenn wir dann ökologische Entsalzungsanlagen aufbauen können, die letzten Endes sogar noch ein bisschen Wasser für die lokale Bevölkerung oder die lokale Industrie überhaben.
Okay, andere Frage, die in dem Zusammenhang noch aufgetaucht ist. Du hast heute schon mal erwähnt, dass bislang 98% des erzeugten Wasserstoffes schwarz oder grau ist, also fossil erzeugt. Wie kann man denn das sicherstellen, dass nicht irgendein Land sagt, oh, ich habe hier ganz viel grünen Wasserstoff, aber in Wirklichkeit ist der mit Schweröl erzeugt oder sowas? Müsste man dann auch so eine Art Zertifizierung haben oder ist das ja Etikettenschwindel da ausgeschlossen?
Genau, es geht auch ganz, ganz viel gerade um Standardisierung und Zertifizierung und wie wir nachweisen können, beziehungsweise welche Produktanforderungen der Wasserstoff erstmal haben soll. Da gibt es verschiedene Systeme, sowas wie Massenbilanzierung, wo man letzten Endes sagt, der Wasserstoff, der gebraucht wird, der muss auch tatsächlich dann wieder ausgespeist werden, oder Book and Claim, wo man sozusagen Zertifikatshandel hat, wie das bei Strom auch der Fall ist. Es gibt aktuell Zertifizierungsbestreben von verschiedenen Zertifizierungsunternehmen, das ist der TÜV zum Beispiel oder Certify, die genau sowas entwickeln und sowas dann auch international aufbauen wollen, beziehungsweise immer für eine Region, und wichtig wäre mir daran, dass es international anknüpfbar ist, also dass man tatsächlich auch einen internationalen Markt hat, der Zertifikate dann gegenseitig anerkennt und wo man sich versteht.
Gut, ich denke, es ist klar geworden. Es tut sich was in Sachen Wasserstoff. Viele Fragen sind noch offen, aber Jules Vernes Vision von einer Wasserstoffwirtschaft nimmt konkretere Züge an. Klar ist aber, und hier irrt der Science-Fiction-Autor, H2 wird die Kohle wohl nur in wenigen Einsatzgebieten ersetzen. Der Stoff gilt nicht zu Unrecht als teurer Champagner der Energiewende. Kurzum, grüner Wasserstoff muss nachhaltig produziert werden und für Zwecke eingesetzt werden, die nicht direkt mit erneuerbaren Energien versorgt werden können. Es ist also eher nichts für den Pkw oder die Heizung, sondern ein Instrument, um zum Beispiel die Stahlproduktion oder den Schwerlastverkehr umweltverträglicher hinzubekommen. Das war es von uns in dieser Woche. Mein Name ist Jörn Ehlers. Ich bedanke mich fürs Zuhören, und damit ihr keine Folge verpasst, man kann ihn auch abonnieren. Den Überleben-Podcast des WWF.